wir sind 1992 das erste Mal in die USA gezogen. Und ich glaube, ich kann sagen, wie jeder andere, sie irgendwann sagen sie, die Amerikaner, die spinnen. Und es gibt so diverse Eigenarten, wo sie ganz einfach sagen, das darf jetzt eigentlich nicht wahr sein. Aber irgendwann kommt der Punkt, dann schätzen sie auf einmal die Qualitäten, die dieses große Land bietet. Und dann fangen sie an, das tatsächlich zu genießen. Und dann sind wir 1994 wieder zurück nach Deutschland. Und dann haben wir gesagt, die Deutschen sind doch verrückt.
Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Die Euphorie über den Wahlsieg von Joe Biden ist ja immer noch groß. Friedrich Merz hat sich sogar gleich eine teure Flasche Wein gegönnt. Als er davon hörte, hat er mir kürzlich im Videochat erzählt. Das ist ja kein Wunder, denn die Freunde der transatlantischen Beziehungen hoffen auf deutlich bessere Zeiten. Das gilt nicht nur für Politiker, sondern auch für manchen Manager, vor allem diejenigen, die für amerikanische Firmen in Deutschland arbeiten, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er startete bereits als 5-jähriger Automotoren, zündet bei Produktionsproblemen gerne mal Kerzen im Kölner Dom an und arbeitet sein Leben lang für eine Ikone der US-Wirtschaft. Gunnar Herrmann ist der Deutschlandchef des Autobauers Ford und kämpft gerade mit brennenden Hybridmodellen. Hallo, Herr Herrmann, schön, dass Sie heute hier sind.
Einen schönen guten Tag, Herr Balzli. Aus Ihrer Anmoderation entnehme ich, dass Sie sich bestens über mich informiert haben.
Absolut. Sie werden
zumindest
sich,
was die Kerzen im Kölner Dom betrifft.
Ja, Sie werden sich wundern, mit wem wir alles im Vorfeld gesprochen haben. Aber Anfang, Gott. Bevor wir da ganz tief reingehen bei Ihnen, muss ich Sie was ganz Intimes fragen. Sind Sie eigentlich ein treuer Mensch?
Ja, doch. Bin ich. Also nicht, weil jetzt meine Frau eventuell später diesen Podcast hört, aber doch, das bin ich eigentlich. Sehr beständig, konstant und auch sehr treu.
Das kann ich voll bestätigen. Sie arbeiten seit der Lehre ein Leben lang für Ford und wohnen in Leverkusen, wo Sie auch geboren wurden. Also Veränderung ist nicht Ihr Ding, oder?
Das würde ich so jetzt nicht unbedingt beantworten, aber die Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass man eigentlich sagen kann, back to the roots. Also ich bin tatsächlich in Leverkusen geboren, aufgewachsen, bin dann aber zum Studium nach Hamburg gezogen, habe auch in England studiert. Aber die Liebe hat dann sicherlich einen Teil dazu getan. Meine Frau ist eine gebürtige Leverkusenerin und auch sehr stark verwurzelt hier. Das heißt, dann hat es mich immer wieder hierhin zurückgezogen. Aber dann muss ich natürlich auch noch dazu sagen, dass ich ein bisschen, was Ford betrifft, vorbelastet bin, weil sowohl mein Vater als auch weiter andere Verwandte im Ford-Konzern beschäftigt waren. Also die Firma Ford ist, glaube ich, schon bei uns familiär sehr stark verwachsen.
Ja, darauf wollte ich gerade kommen. Ich meine, diese Konstanz und Bodenständigkeit scheint ja in der Familie zu liegen. Ihr Vater arbeitet auch bei Ford, wohnte logischerweise auch in Leverkusen. Weitere Familienmitglieder, Sie haben es genannt. War es denn immer für Sie klar, dass Sie dieses Leben, das wie vorgezeichnet ist, Leverkusen, Ford, dass Sie das weiterführen?
Also ich bin durch mein Berufsleben ja sehr viel global unterwegs gewesen und wir haben 2 Jahre in USA gelebt, 3 Jahre eigentlich, zwei Jahre am Stück und dann mit Unterbrechung später dann nochmal ein Jahr mit der ganzen Familie. Mein Sohn ist in den USA geboren, also da ist schon eine gewisse Internationalität in der Familie, aber ich glaube, ich habe das eigentlich nie so problematisch gesehen, weil mein Leben primär natürlich innerhalb von Ford stattgefunden hat. Und das war sehr international. Und dann bin ich halt immer zurück in die lokale Heimat. Und die war hier, warum soll man auch eine Familie sozial entwurzeln? Hier ist sie eingebunden. Das war eigentlich eine Prämisse, mit der wir in der Familie hervorragend klargekommen sind.
So, und ein Umzug nach Köln, das wäre wie Auswandern gewesen und nach Düsseldorf wie ein Verrat, oder? Also bleibt man am besten.
Naja, also ich würde mal sagen, ich wohne am Rande von Leverkusen, schon eher an der Stadtgrenze zum Bergischen Land, und das ist ein schöner Fleck. Da wäre ich schlecht beraten, wenn ich da wegziehen würde.
Jetzt ist ja der Wohnort ein Thema, aber ich meine, Sie haben ja auch Ihr ganzes Leben lang eine einzige Firma die Treue gehalten. Gab es nie einen Moment, wo Sie sagten, okay, jetzt haue ich ab, jetzt gehe ich zur Konkurrenz?
Ja, die gibt es sicherlich in jeder Karriere, glaube ich.
Und, erzählen Sie. Wir sind hier unter uns. Wann wollten Sie aufgeben und sagen, ich gehe weg?
Ach, wissen Sie, ich glaube, ich war 1,5 Jahre bei der Firma beschäftigt. Da kam der Drang, okay, Handschuhdeckel konstruieren ist eine tolle Sache, aber da muss ja noch mehr gehen. Und das war auch, glaube ich, mal der erste Moment, wo ich damals meinem Chef halt gesagt habe, also wenn außer Handschuhfachdeckel nicht mehr geht, dann muss ich halt woanders hingehen, wo ich ein Auto konstruieren kann. Und kurioserweise hat es funktioniert. Ich habe also dann tatsächlich auch die Verantwortung für mein allererstes Auto bekommen, was eine Blechbüchse war. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Das war der Escort Van. Das war so ein Kastenwagen. Und den Kasten, den durfte ich konstruieren.
Okay, der ist nicht als Design-Ikone in die Geschichte eingegangen, so viel ich weiß.
Leider nicht, eigentlich nicht. Obwohl das eigentlich eine ziemlich coole Applikation war. Nein. Okay. Also auch dann, es kann faszinieren, und Sie lieben auf einmal Vans, auch wenn ich dann in der Vergangenheit oder später dann schönere Sachen machen durfte. Aber ja, es kommen immer wieder die Punkte, wo sie doch mal darüber nachdenken. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Firma Ford natürlich Grundqualitäten geboten, die mir von Anfang an sehr wichtig waren. Eben, auch wenn das im Konflikt zu meinem beständigen Leben steht, die Bodenständigkeit, die man innerhalb der Company hat. Hierarchien sind nicht so ausgeprägt, sondern man geht sehr tolerant um. Es ist die Internationalität. Allein der Umstand, dass sie sich ja im Englischen auch über den Vornamen anreden, hat so eine gewisse Leichtigkeit erzeugt. Das fasziniert mich heute immer noch, genauso wie es mich als junger Mensch fasziniert hat.
Also Sie meinen, es wäre zu piefig gewesen, jetzt bei VW oder BMW anzuheuern? Weil sie einfach zu steif sind.
Ja, ich bin da zu steif. Also da muss ich ehrlich sagen, ja, wir sind deutsche Firmen können ja manchmal anstrengend sein in ihren Strukturen. Und das fand ich schon außerordentlich, wie lässig man eigentlich in diesem großen Konzern damit umgegangen ist. Auch wenn es natürlich manchmal zu Verwirrungen geführt hat, dass man zu seinem Chef im Prinzip, wenn man mit ihm unterwegs war, im Englisch sprechend dann Hans gesagt hat, und im nächsten Augenblick, wenn man untereinander war, wurde dann wieder das Sie ausgepackt mit dem Nachnamen. Das ist so typisch für diese Firma, aber das ist schon was Besonderes, und das gibt's bis auf den heutigen Tag eigentlich noch, ist vielleicht sogar noch ein Stück weit lockerer geworden. Das habe ich eigentlich immer sehr viel geschätzt, sehr große Wertschätzung draufgelegt, und das war für mich wichtig in der Art und Weise, wie man arbeitet, wie man zusammenarbeitet. Und von daher war ich hier sicherlich auch gut aufgehoben.
Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für Sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de.
Also Handschuhfachdeckel, das haben wir jetzt gelernt, macht nur 1,5 Jahre Spaß, und da muss man was Neues machen. Sie haben vorher gesagt, es gab mehrere Punkte, wo Sie sich dachten, könnte ich eigentlich mal gehen bei Ford. Gab es denn noch so eine Situation, die Sie erzählen dürfen, ohne dass Ihr Arbeitgeber Sie gleich rausschmeißt?
Ja, Weiß gibt's ich jetzt nicht unbedingt, ob ich dir erzählen will, geht es eigentlich.
Man weiß.
Nein, es gibt natürlich, es gibt sicherlich dann, wenn sie den ein oder anderen, wenn sie das ein oder andere Fahrzeug geliefert haben und eine gewisse Anerkennung auch bekommen, auch aus der Industrie, dann gibt es sicherlich mal den einen oder anderen, der nachfragt. Man kommt dann schon mal ins Grübeln, aber ich bin ganz ehrlich, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die eigentlich sagen können, mein Beruf war immer aufregend. Er hat mir eigentlich immer so viel Spaß bereitet, dass ich eigentlich sagen kann, ich habe in meinem Leben noch nie gearbeitet, weil ich durfte mein Hobby ausleben.
Autos bauen, zum Beispiel den Focus, oder? Das war ja, glaube ich,
Focus, ja, überlegen Sie mal. Ich meine, ja, das ist einmal mein Baby und ich finde es faszinierend. Immerhin habe ich dieses Auto über 3 Generationen verantwortet. Das sagt auf beiden Seiten was. Mich hat es ungemein stolz gemacht und innerhalb der Company hat man immer wieder gesagt, mach das weiter, du hast das Vertrauen. Und das ging ja dann zum Schluss, war es auch ein globales, waren es ja auch globale Programme mit dieser Plattform, die dann auch in andere Modelle übergegangen sind. Das ist, ich glaube schon, diese Chance war sehr vielleicht auch einzigartig, dass ich die haben konnte hier bei Ford.
Und die Angebote der Konkurrenz waren einfach zu schlecht, wie immer, oder? Das ist ja immer so.
Ja, das ist dann meistens so, dann piefig halt. Ne?
So ist es, genau. Es ist einfach zu geizig. So, wir fassen also zusammen. Die Familie Hermann und Ford, da passt kein Blatt dazwischen. Gilt das denn auch für Ihr Verhältnis zu der USA, wo der Konzern seinen Hauptsitz in Dearborn, Michigan hat?
Ja, das ist ein aufregender Platz und auch hier finde ich ganz einfach, wenn man in den USA arbeitet, merkt man vielleicht sogar noch viel mehr, dass es tatsächlich ein Familienunternehmen ist. Also sie sitzen dann auch schon mal mit Bill Ford beim Mittagessen und können sich austauschen und das ist dann nicht nur Company, sondern eben auch der Name Ford, was machen wir in der Community, wie stellen wir uns an? Das ist schon faszinierend. Ich glaube, da ticken wir schon ein Stück weit anders, auch als amerikanisches Unternehmen.
Wie muss ich mir Bill Ford vorstellen? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ein unheimlich entspannter Mann, der eigentlich auch sehr scharf abgrenzt, was er in der Firma macht, wo er beitragen kann oder wo er nicht beitragen kann, wo er dann aber auch ganz klar sagt, hey, du weißt doch da viel mehr drüber, erzähl mal. Also wirklich, es kann ein guter Kumpel sein.
Okay. Ich meine, Ford und USA ist ja nicht zu trennen, oder? Also meine, Ford ist eine Ikone in der amerikanischen Wirtschaft. Sind Sie denn auch so Fan der USA, wie Sie Fan von Ford sind?
Das kommt immer drauf. Also ich, ganz konkret, wir sind 1992 das erste Mal in die USA gezogen. Und ich glaube, ich kann sagen, wie jeder andere, die Amerikaner, die spinnen, weil sie am Monatsende schreiben sie Schecks, wie verrückt, Überweisung gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Und es gibt so diverse Eigenarten, wo sie ganz einfach sagen, das darf jetzt eigentlich nicht wahr sein. Aber irgendwann kommt der Punkt, dann schätzen sie auf einmal die Qualitäten, die dieses große Land bietet und dann fangen sie an, das tatsächlich zu genießen. Sie leben dann aber immer noch in so einer Art Ghetto. Das ist, glaube ich, in den USA sehr ausgeprägt. Aber in ihrem Ghetto fühlen sie sich auf einmal unheimlich wohl. Und wenn sie auch noch einigermaßen verdienen, können sie natürlich in diesem Land auch sehr, sehr viel machen. Das ist immer ein Vorteil. Und dann sind wir 1994 wieder zurück nach Deutschland und dann haben wir gesagt, die Deutschen sind doch verrückt, weil das auf einmal so klein und sehr geordnet war. Und sie brauchen dann wieder die Zeit, sich anzupassen. Und ich glaube ganz einfach, dass man ja diese Toleranz aufbringen muss. Ich glaube, ich würde nicht ewig für immer in den USA leben wollen. Da, glaube ich, leben wir hier also sehr behütet und sehr organisiert, hervorragend organisiert in einem richtig guten Land. Das würde ich nicht so ohne weiteres aufgeben wollen, aber von Zeit zu Zeit mal eine gewisse Zeit da zu verbringen, glaube ich, schadet nicht.
Haben Sie denn gelitten, als Trump an die Macht kam?
Naja, ich glaube schon, dass man ein bisschen leidet, wenn Anstand und Sprache so ein bisschen unter die Räder kommen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich finde, gerade jetzt wieder mit Joe Biden, der dieses Elder Statesman, dieses Präsidiale hat, das macht es eigentlich auf einmal sehr, sehr bewusst und sehr wirklich, auf was man da 4 Jahre lang verzichten musste. Und ich denke schon, dass das jetzt für das Land hoffentlich auch wieder eine Bereicherung dahingehend ist, dass es sich mehr vereint. Ich meine, dass das Land sehr gespalten ist, das kann man sicherlich über einen längeren Zeitraum sagen, aber es ist nie so hochgekommen oder so transparent geworden, wie das mittlerweile der Fall ist.
Die letzten Ford-CEOs, die hatten ja alle mit dem Weißen Haus so ein bisschen eine schwierige Beziehung, oder? Mit Trump gab es immer mal wieder verbale Scharmützel. Ich denke da unter anderem an Werke oder Jobs, die man in Mexiko aufbauen wollte. Da hat Trump ziemlich attackiert. Ist auch für den Konzern eine Erlösung, dass Trump jetzt weg ist?
Also ich würde mal sagen, das sehen wir dann schon etwas differenzierter oder entspannter. Also wir haben sicherlich im Vorfeld mit beiden Administrationen sehr deutlich gemacht, wo wir als Firma unsere Schwerpunkte legen. Und das heißt nicht, dass wir da immer gleicher Meinung waren. Ich denke, was Handelsbeschränkungen betrifft, das war nicht unbedingt ein Thema, was uns gefallen hat. Wir sind ein globaler Konzern. Wir haben uns global aufgestellt. Wir können eigentlich gar nicht so national agieren, wie sich das der ein oder andere vorstellt. Also von daher waren wir eigentlich immer für die offenen Grenzen. Wenn Sie sich unser globales, weltweites Volumen anschauen, ich glaube 70% überquert Handelsgrenzen. Also von daher ist das für uns essentiell. Auf der anderen Seite haben wir uns weiterhin zu dem Paris-Abkommen, dem Klimaabkommen bekannt. Wir stimmen hier in Einklang mit Kalifornien auch der verschärften CO2-Gesetzgebung zu. Da haben wir uns sicherlich dann bei der Trump-Administration sicherlich eher unbeliebt gemacht, weil wir da eben einen ganz eigenen Weg oder den anderen Weg eingeschlagen haben. Also von daher denke ich mal, das steht einer Firma dann auch meistens sehr gut, wenn man sehr beständig seinen Weg geht und auch demonstriert, wir wissen, wo wir uns hin ausrichten wollen und wir lassen uns hier nicht zwingend vor den politischen Karren spannen.
Wie konkret hat Sie denn der Handelskrieg getroffen jetzt? Sie sagen ja zu Recht, 70% geht über die Grenzen innerhalb des Konzerns. Haben Sie das gespürt, konkret?
Also hier in Ford of Europe oder in Deutschland weniger, weil wir natürlich nur geringe Voluminas in diese Länder schicken, aber aus USA raus geht natürlich ein signifikantes Volumen nach China, zumindest einige Modelle. Es werden ja nicht alle Modelle in China gefertigt. Und allein NAFTA ist ja von Trump gekündigt worden, was das Handelsabkommen zwischen Mexiko und USA war. Das ist ja neu aufgesetzt worden zum Vorteile von Nordamerika. Das hat uns natürlich auch getroffen und hat zwangsläufig dazu geführt, dass sie dann natürlich einige Produktionsstätten oder beziehungsweise Produkte neu vergeben mussten, um die Kosten entsprechend balancieren zu können.
So eine Zeit lang stand ja sogar im Raum so eine Art Autozollkrieg zwischen Europa und den USA. Da hatten ja alle unheimliche Angst, vor allem die deutsche Autoindustrie, obwohl die EU ja auch Zölle verlangt für amerikanische Autos, die hier importiert werden. Peter Altmaier hat mir mal gesagt, er wäre sogar bereit gewesen, die Zölle in Europa auf null für amerikanische Autos zu setzen, weil er weiß, dass hier sowieso kaum jemand amerikanische Autos kauft. Woher kommt eigentlich der schlechte Ruf der US-Autos?
Naja, also mittlerweile haben wir da, glaube ich, auch den Peter Altmaier überzeugen können.
Kommen Sie wirklich? Aussage, ich weiß nicht so recht.
Wir hatten dieses Gespräch ja doch, weil er natürlich mal gefragt hat, die Runde gefragt hat, wie sieht das eigentlich aus? Und wir haben natürlich gesagt, also das wäre das kleinere Problem für uns. Unsere Einfuhren für amerikanische Fahrzeuge dann auch auf null zu setzen. Und im Gegenzug haben wir ihm natürlich auch das ein oder andere Produkt mal zur Verfügung gestellt, um ganz einfach hier auch belehrend, wenn man so will, einzugreifen. Ich glaube, da haben die Amerikaner auch sehr gut viel durch unser hervorragendes Engineering, was europäisch geprägt ist, gelernt. Was am Anfang sicherlich auch für die Amerikaner nicht einfach war, weil wir führend waren, letztendlich was die einige Attribut-Performance-Elemente betrifft, die wir weltweit in unsere Fahrzeuge implementiert haben.
Ich meine, wenn man mit Ihrem Kollegen Michael Loescheller spricht von Opel, dann ist der ja richtig befreit, seit die Amerikaner nicht mehr bei ihm sind, also GM ausgestiegen ist. Er hat mir mal eine Anekdote erzählt. Die mussten zum Beispiel Anhängerkupplungen, wenn es eine Anhängerkupplung gab, die der Kunde bestellt hat, mussten sie im ganzen Konzern dieselbe Anhängerkupplung eines GM Pickups montieren, was natürlich dann bei einem kleinen Opel ein bisschen absurd aussah und auch viel zu schwer war. Aber das hat man unter Synergien verstanden bei GM. Und als GM raus ist, haben sie deshalb auch einen riesigen Kostensprung gemacht, einen Vorteil rausgezogen, weil im Konzernverbund das für Opel sehr schlecht aussah. Gibt es denn bei Ihnen auch solche bizarren Synergieprojekte?
Also diese falsch verstandene Synergie, die haben wir eigentlich so nicht gehabt. Das ist natürlich, ich meine, das liegt natürlich auch so ein bisschen in der Natur der Dinge. Sie kommen da aus zwei Welten. Das sind manchmal so ganz profane Dinge, weil wenn Sie also einen Explorer zum Beispiel fahren, dann versuchen Sie mal, Ihre Jacke hinten aufzuhängen. Der Hänger, der Haken, der ist unheimlich breit, dass ich mich jedes Mal frage, was haben die Amerikaner eigentlich für Jacken, dass das funktioniert?
So Holzfällerjacken stellt man sich dann vor, oder?
Ja, aber Sie müssen halt auch so eine große Lasche haben, die da drüber geht. Und aber wenn Sie Kleiderbügel aufhängen wollen, dann ist das natürlich fantastisch, das funktioniert. Und wir haben dann eher zu kleine, aber das sind tatsächlich so, ich glaube, das sind so Kulturen, das ist halt anders geprägt, anders dargestellt. Aber ich glaube, dass wir da eigentlich sehr gut mit umgehen können. Und wenn Sie unsere Produkte sehen, dann würde ich schon sagen, sind die sehr europäisch. Also ich sage jetzt mal, die Ikone Mustang ist vielleicht ein hervorragendes Beispiel. Wenn Sie die Varianten aus den 90er Jahren nehmen, dann waren die sicherlich cool, aber als richtiger Autofahrer haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, naja, da können wir sicherlich was Besseres rausmachen. Und wenn sie die aktuellen Modelle fahren, die geprägt sind von der Abstimmung her auf europäische Verhältnisse, dann haben sie da wirklich nicht nur ein Muscle Car, sondern ein Performance Car, was sie auch entsprechend über die Straße bewegen können. Und ich glaube, das demonstriert eigentlich auch recht eindrucksvoll, dass wir da die Freiheiten hatten, wirklich einzugreifen und Synergien auf anderer Ebene zu schaffen, dass wir halt gesagt haben, so kann ein Performance-Auto auch aussehen. Und das funktioniert natürlich dann auch in den Staaten.
Ich habe mit einem Petrolhead gesprochen vor diesem Gespräch, musste mich ja noch ein bisschen aufmunitionieren. Und das Erste, was er mir gesagt hat, Gott, was haben die mit dem Mustang gemacht? Diesen tollen Namen haben sie jetzt auf ganz komische Autos geklebt. Und das ist ja nicht mehr echt, das ist nicht mehr original. Ist das, war das nicht so wichtig oder sieht der das falsch?
Also das würde ich schon sagen, dass das. Ich meine, wir sind immerhin noch die Einzigen, die einen V8-Sauger in einen Motor bauen, in ein Auto bauen.
Nicht mehr lange.
Sogar nicht mehr lange, das ist wohl wahr. Aber wenn Sie so aus der Petrolhead-Kiste kommen, würde ich schon sagen, dann ist das Teil unschlagbar. Da sind wir wirklich eine Ikone. Die anderen haben mittlerweile aufgegeben. Aber wenn ich jetzt auch die Transformation dann in die E-Mobility mache, und das finde ich so aufregend an dem Autobusiness, wenn Sie unseren Mach-E nehmen, der ja das Pony, also den Mustang-Namen trägt, das ist ja so eine, wir übernehmen natürlich dann da die Brand-Identity, den Brandnamen in eine Familie. Und die neue Generation Mustang elektrifiziert, die macht performancemäßig in jedem Falle Spaß, weil sie, ja, ich will jetzt nicht sagen, fast an Blutverlust im Hirn leiden in dem Moment, wo sie beschleunigen, also tatsächlich Rennfahrereigenschaften reproduzieren können. Ich kann mich noch an eine Veranstaltung erinnern, das ist jetzt ein paar Jahre her. Da haben wir im Design Courtyard in den USA alle Mustang-Varianten, die wir vom ersten Tag an designt haben, aufgestellt, um die Formensprache nochmal nachzuvollziehen. Und das ist uns zwischenzeitlich ja völlig entglitten. Aber wir haben es eigentlich wieder zurückgeholt. Und das finde ich, macht Autobau auch aus, dass man einfach so versucht, ja, Formsprachen aktuell zu halten, zu übernehmen und nicht immer durch alles Mögliche ersetzt. Das macht ein Auto, glaube ich, aus. Und wenn der geschwungene Kotflügel, wenn Sie den als Fahrer erkennen können, wenn er so ein bisschen langgezogen ist, dann denkt das Auto
jetzt,
eigentlich
jetzt
schon
an. Spricht der Petrolhead. Jetzt muss ich Sie bremsen, bevor wir dann alle blutleer hier stehen, weil Sie so viel Gas geben. Ich meine, das klingt ja alles super schön, was Sie erzählen. Aber wir müssen ja auch bei den Tatsachen bleiben. Ford geht's ja in Europa, gelinde gesagt, nicht so gut. Sie haben ja Anfang Jahr einen Abbau von 10.000 Stellen angekündigt. Die Hälfte allein in Deutschland. Sind Sie damit durch?
Damit sind wir durch, ja. Ich denke, wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Restrukturierung die letzten 2 Jahre durchgeführt. Ich denke mal, die Geräuschlosigkeit, mit der uns es auch gelungen ist, zeigt eigentlich auf, dass wir da sicherlich sehr geschickt mit umgegangen sind, aber auch sehr offen gegenüber unseren Mitarbeitern, auch den Betroffenen. Und es war ein großes Bemühen von uns eigentlich, das auch so umzusetzen, dass hier keiner durch die Maschen fällt, sondern dass für jeden eine Zukunft bleibt, mit der man leben kann. Da bin ich ein Stück weit stolz drauf, ja.
Werden jetzt auch ganz viele Leute von Ihnen abgeworben, von Elon Musk für das Berliner Werk?
Nö, glaube ich nicht. Meine, das ist, ja, es war ja jetzt in den letzten Tagen viel, was Tesla bezahlt. Ist immer ein Zeichen dafür, dass sie da Leute in eine Region holen, die unter Umständen nicht ganz so transparent oder ideal ist. Ich meine, Berlin ist immer noch ideal, ist eine Großstadt, ist in der Nähe. Aber es ist schon ein Problem, glaube ich, auch in der Kostenstruktur für Familien, wo sie diese natürlich adressieren müssen. Mhm. Aber wir sehen da eigentlich weniger das Problem. Und ich glaube, wir sind hier immer noch überzeugend mit unserem Kölner Karneval, auch wenn wir dieses Jahr mal drauf verzichten.
Ja, das wird nichts.
Aber es ist ein Zugpferd.
Virtueller Karneval, naja, ich weiß nicht, alle müssen sich alleine betrinken. Das ist so halb lustig. Wir kommen doch mal zu dieser Abbauwelle. Sie sagen, sie ist durch, aber nach dem Abbau ist ja immer vor dem nächsten Abbau. Wenn ich Sie und Ihre Aussagen in den letzten Monaten richtig verstehe, so die EU-Klimaziele mit einer Reduktion der CO2-Emissionen von 55% wird ja Ford beinahe das Genick brechen, oder? Um das mal ein bisschen drastisch auszudrücken.
Nein, ich glaube, meine Aussagen waren dann natürlich ein Stück weit provokant, aber ich habe versucht, das natürlich auch mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Ich glaube schon, dass es, wenn Sie solche massive Veränderungen treiben und die CO2-Ziele, die wir bis heute kennen, die ja sehr wahrscheinlich jetzt in 21 nochmal verschärft werden, wenn man dem Europäischen Rat folgt, dann ist das sicherlich ein anspruchsvolles Thema, bei dem sie allerdings sämtliche Rahmenbedingungen mitnehmen müssen. Und ich setze das eher dann auch schon mal gesellschaftlich ins Verhältnis, dass ich sage, oder dass ich das einfach mal nach vorne denke und sage, okay, wir bauen jetzt Batterieautos. Wir haben in guten Zeiten ein europäisches Industrievolumen von circa 18 Millionen Fahrzeugen. Wenn Sie das mal zu Ende denken und sagen, diese Fahrzeuge werde ich dann voll elektrisch haben, dann ist das ein extrem anspruchsvolles Unterfangen an die Infrastruktur. Und ich glaube ganz einfach, und davon bin ich fest überzeugt, dass diese Thematik weiterhin großflächig, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa verschlafen wird. Ich meine, Sie haben heute immer noch im Moment, wenn ich das mal auf unsere Zahlen, Produktionszahlen nehme, wir haben, glaube ich, eine Ladestation. Auf eine Ladestation kommen 10 Fahrzeuge. Nächstes Jahr mit dem Anstieg der E-Fahrzeuge sind wir bei einem Verhältnis von 1:20. Es gibt viele Straßen, sogar in sehr teuren Wohngebieten, wo Ihnen die Städte sagen, also 3 E-Autos reichen hier aus, 3 Ladestationen, mehr geht nicht. dann klingelt es einem in den Ohren und man sagt, was machen wir da?
Also völlig illusorisch, die Pläne, meinen Sie?
Ja, das ist eigentlich mein Punkt, dass ich sage, wir planen da den Kollaps, weil wir das halt nicht ganzheitlich sehen und aus der Balance kommen. Und die Kehrseite ist natürlich, wenn Sie bei diesen scharfen Zielen dann keine E-Autos mehr in den Markt drücken können.
Dann müssten Sie weniger produzieren.
Dann müssen Sie weniger produzieren. Und das war meine Aussage, dass ich halt sage, da müssen wir uns natürlich dann auch drauf einstellen. Also ich denke, das ist in sich schon eine äußerst gefährliche Thematik.
Planen Sie denn mit Schließung von Werken?
Nein.
Ich meine, Sie haben 4 in Europa und wenn Sie so wie Sie reden, muss man sich ja sagen, okay, da wird mindestens ein Werk nicht überleben.
Nee, das kann ich, also die werden alle überleben, wir werden sie neu skalieren. Das ist natürlich ein Thema, alle neu auch effizient aufzustellen. Wir werden ja
jetzt... Was heißt neu skalieren? Also weniger Personal, naja, weniger Schichtbetrieb?
Ja, ich meine, die meisten Werke, die wir traditionell haben, waren auf 400.000 bis 500.000 Einheiten ausgelegt. Diese Megawerke muss man nicht zwingend haben. Man kann auch klein und fein und dann eben auch Fahrzeuge in einem geringeren Volumen, aber mit hoher Marge produzieren. Das ist ein anderer Gedanken oder Wirtschaftsansatz, den Sie wählen können. Und ich glaube, der ist sehr probat. Also ich würde sagen, es ist eher einfacher zu wachsen. Aber wenn Sie schrumpfen müssen, das ist immer ein Problem. Und wir haben uns in unserer Transformation dazu entschieden, dass wir jetzt so wenn Sie so wollen, eine neue Baseline gesetzt haben. Mit dem Abbau auch sehr effizient in den Strukturen geworden sind. Und das, was ich eigentlich den ganzen Tag predige, ist, dass jetzt jeder voll verantwortlich ist, in seinem kleinen Reich in dieser Firma immer darauf zu achten, dass er robust aufgestellt ist, konkurrenzfähig aufgestellt ist. Das hört nicht mehr auf. Das ist halt, das gehört dazu. Und ich finde,
aber das war schon immer so. Das war schon immer so, oder?
Ja, aber in großen Firmen geht sowas ja manchmal verloren. Dann geht es ihnen mal wieder gut und dann werden ja viele Regeln über Bord geschmissen. Und ich glaube ganz einfach, da gehört es dazu, den einen oder anderen immer wieder dran zu erinnern, hey, ich muss dir jetzt nicht nochmal eine neue Restrukturierung aufdrücken. Das kann Teil unseres normalen operativen Geschäfts sein, dass wir das vermeiden. Also da bin ich schon vielleicht ein bisschen sehr eigen, dass ich sage, idealerweise mache ich das nur einmal. Wenn ich es permanent machen muss, als Special Task, dann habe ich sehr wahrscheinlich sehr viele Fehler gemacht.
Aber was heißt das konkret? Neu skalieren, weniger Autos? Da müssen Sie sich ja ein neues Produktionsziel gesetzt haben. Ich meine, jetzt, Sie haben vorher erwähnt, glaube ich, 18 Millionen, das war pro Jahr, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Das ist das europäische Volumen für alle Hersteller, die in Europa anbieten. Ja, genau. Wir sind momentan bei einer 15 Millionen Industrie. Ja, wir sind knapp 14,8, 14,9, also fast 15 Millionen ist die Industrie im Moment. Und Sie haben, darauf können Sie ja Ihren Marktanteil nehmen. Ich nenne jetzt, ja, wir sind jetzt bei 7%, 7,2. Ich wäre gerne bei 8. Muss ich immer wieder einschieben, damit auch unsere Vertriebsleute immer wissen, wo ich herkomme.
Genau, dass da noch ein bisschen Anreiz ist, oder?
Ja, aber nehmen Sie die 7% und dann, das ist natürlich dann ungefähr die Größenordnung, die Sie nach vorne tragen müssen. Und dann natürlich auch mit einbeziehen, wenn wir jetzt das erste reine E-Auto machen, da werden Sie erstmal volumenmäßig wieder Aufbauarbeit leisten müssen, bis Sie da vielleicht eine Viertelmillion aus so einem Werk rausholen, also 250.000 Einheiten. Mhm. Das ist schon schwierig und dann die Prozesse werden neu aufgesetzt. Ich glaube schon, dass man das sehr effizient machen kann und wir haben unsere Pläne. Allerdings wird natürlich die Fertigungstiefe auch eine andere sein. Deswegen auch mein Punkt, dass ich sage, es wird sicherlich weitere Veränderungen geben. Das ist halt ein Unterschied, ob Sie ein Werk mit 500.000 Einheiten einer sehr großen Fertigungstiefe, wo Sie Motoren, Getriebe fertigen, wo Sie eine Schmiede haben. Wenn Sie all diese Fertigungstiefen berücksichtigen, dann das sind die klassischen Brownfields, die ziehen natürlich sehr viel mit und die leben eigentlich nur vom Volumen. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht, oder wir wären nicht gut beraten, wenn wir das für die Zukunft so beibehalten.
Das heißt, sie werden gesund schrumpfen und die Fertigungstiefe wird kleiner werden in Zukunft.
Die Fertigungstiefe wird auf jeden Fall kleiner werden, ja. Mhm. Das verändert sich allerdings schon durch die Technologie. Der Schwerpunkt hier wird natürlich auch viel mehr auf der Elektronik, auf Software liegen. Da werden die großen Veränderungen, die massiven Veränderungen auch auftreten. Und dann der Rest ist überschaubar, ja. Und ich denke, da stellen wir uns drauf ein.
Und heute sind Sie bei 400.000 pro Werk und dann in einem Jahr, muss ich mir vorstellen.
Das ist die installierte Kapazität, die wir überall noch haben.
Und künftig wird es dann 300.000 pro Werk sein oder 250?
Wird so in diese Richtung gehen. Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt jetzt auch immer dann noch auf die Komplexität der Modelle an. Ja. Und ob Sie gute Plattformstrategien fahren, halt viele Gleichteile haben oder auch nicht.
Aber das ist trotzdem eine massive Reduktion der Produktionskapazität.
Ja, das ist schon ein anderes Business, aber ein sehr anspruchsvolles, weil sie natürlich über Volumen auch nach der alten Denke sicherlich auch Umsatz erstmal rausnehmen. Nicht zwingend Profit. Also der Gewinn muss deswegen nicht wegbrechen. Es gehört natürlich auch dazu, dass sie ihr Brand entsprechend neu positionieren, eben versuchen, die Marge bei den einzelnen Produkten zu erhöhen. Diese Mentalität, die wir in den früheren Jahren verwendet haben, wo ich so manches Mal gedacht habe, bestimmte Produkte werden wie Kanonenfutter benutzt. Also sie werden in den Markt geschossen, weil sie andere Modelle stützen müssen. In Amerika waren es früher die Café-Regulations, also auch Abgasregulierung. Da hat man zum Beispiel die Klein- und Mittelklasse-Fahrzeuge in den Markt geschossen, damit wir die großen Explorer und Navigator und wie sie alle heißen, verkaufen konnten. Das ist natürlich keine sinnige Praxis. Und dieser Wandel vollzieht sich halt und wir kommen jetzt so ein bisschen in den Extrem. Also es ist schon ziemlich spannend, ja.
Ja, spannend ist tatsächlich, weil mit Ihren neuen Autos haben Sie ja jetzt auch nicht so Glück, oder? Wir reden vom Hybrid Kuga, der brennt oder kann brennen, weil irgendwas mit der Batterietechnologie nicht in Ordnung ist. Sie mussten, glaube ich, 30.000 Fahrzeuge zurückrufen. Verklagen Sie jetzt den Batteriehersteller Samsung oder wie konnte sowas passieren?
Nein, also grundsätzlich ist das ja, also wenn man diesen Prozess mal beschreibt, wir haben sicherlich sehr viele Fahrzeuge im Markt und wir haben einige Fälle, und die sind einstellig, wo es zu Bränden kam, und das gehört natürlich zum Business, dass sie diese Fälle auch wenn es ein Einzelfall ist, nachverfolgen. Und die Company Policy ist da sehr strikt. Sowas nennt sich dann ein White Alert. Das heißt, in dem Fall, wo nur ein Auto gezündelt hat, wird im Prinzip sofort, gehen alle Warnlampen an und dann wird untersucht, wieso, was ist der Grund. Und spätestens, wenn sie dann noch 2, 3 Wiederholer haben, blockieren sie im Prinzip dann den Markt. Da sind wir sehr strikt. Das ist im Fall Kuga auch passiert. Es ist ein blöder Fehler, weil es eine Verunreinigung in der Zelle ist. Mhm. Und im Fall
also muss Samsung zahlen. Samsung muss zahlen.
Das steht nicht fest. Will ich jetzt auch nicht sagen. Es ist ein normaler Prozess, den wir da natürlich durchlaufen. Zellproduktion ist ein äußerst diffiziles und schwieriges Unterfangen. Wenn Sie so eine Produktion hochfahren, haben Sie natürlich auch einen entsprechenden Ausschuss. Der ist signifikant höher als das, was man von einer normalen Produktion kennt.
Der Hybrid hat ja nicht nur dieses Problem, das wir gerade besprochen haben, sondern hat ja noch ein anderes Problem. Er ist ja eigentlich eine Mogelpackung, oder? Viele fahren mit leerer Batterie durch die Gegend, übermotorisiertes, zu schweres Auto, zu kleiner Benzinmotor und reißen die offiziellen Verbrauchsangaben um ein Vielfaches. Warum werden Sie mir jetzt gleich widersprechen, dass der Hybrid ein tolles Auto ist?
Naja, weil wir es, glaube ich, mittlerweile auch nachweisen können, dass es funktioniert.
Echt? Aber das Konsumentenverhalten ist ein anderes.
das ist so ein bisschen, das sind Paradigmen, die da immer noch mitgetragen werden. Die erste Generation von Plug-in-Hybriden war vielleicht technisch nicht so fähig wie die Fahrzeuge, die sie heute kriegen. Also sie haben heute in der Regel 60 bis teilweise 80 Kilometer Reichweiten. In den nächsten Jahren werden die noch auf gut 100 Kilometer hochgezogen, weil die Antriebskonzepte immer effizienter werden. Das heißt, die Batterien müssen nicht zwangsläufig wachsen, aber Reibungsverluste werden natürlich minimiert und dadurch haben sie längere Reichweiten. Und wenn Sie sich die durchschnittliche Fahrstrecke anschauen, und dank der Technologie können wir das ja mittlerweile auslesen, also unsere Fahrzeuge sind ja alle mit einem Modem bestückt. Das heißt, wenn der Besitzer einwilligt beim Kauf, können wir diese Daten auch auslesen. Und die zeigen eindeutig auf, dass wir im Schnitt um die knapp 80% rein elektrische Fahrbetriebe sehen für Strecken. Und wenn Sie Tagesstrecken haben, die ja, bis zu 100 Kilometer, da würde ich die Grenze ziehen haben, dann fahren Sie weitestgehend elektrisch. Ich meine, wir kommen jetzt hier wieder an den Punkt und dafür kann der Plug-in-Hybrid nichts. Sie brauchen natürlich eine Ladeinfrastruktur. Jetzt kann ich sagen, ich gehöre zu den glücklichen Menschen. Ich kann mein Auto zu Hause laden. Ich habe meine Ladestation hier vor meinem Büro. Das heißt, ich fahre selber einen Plug-in-Hybrid und ich fahre dieses Auto zu zwei Drittel rein elektrisch. Langstrecke ist natürlich ein anderes Thema. Da will ich nicht widersprechen. Aber ansonsten, glaube ich, ist das eine Brückentechnologie, die perfekt funktioniert und
Vor allem auch Marge bringt, muss man sagen.
Ja, wobei, das ist natürlich, ist natürlich jetzt auch ein bisschen verzerrt durch die ganze Förderung, bei der wir ja auch einen Teil unserer Reduzierung mit einbringen. Von daher ist das sicherlich im Augenblick nicht so besonders. Ich würde das sogar eher kritisch sehen im Augenblick, weil es dadurch natürlich auch eine gewisse Marktverzerrung gibt. Denn es sind Fahrzeuge, die werden jetzt von Leuten teilweise gekauft, die sich unter normalen Bedingungen diese Fahrzeuge unter Umständen nicht mehr leisten können. Das ist auch ein gefährliches Unterfangen.
Sie kooperieren ja mit Volkswagen bei der E-Plattform. Die müssen Sie übernehmen von Volkswagen. Das klingt wie eine Kapitulation. Ist Ford viel zu spät in die E-Mobilität eingestiegen?
Nö, nee, gar nicht. Wie cool ist das? Ich finde das ja, mich fasziniert sowas immer wieder. Ich finde,
Fasziniert Sie, dass Sie von der Konkurrenz eine Plattform übernehmen müssen?
Naja, wie das zeigt, ich komme aus einer anderen Ecke. Ich sage ganz einfach, ich finde es faszinierend, wie sich Automobil verändert. Wir reden jetzt im Prinzip von Industriebausteinen, die wir querbeet nutzen. Und VW benutzt da, glaube ich, auch sogar die gleiche Sprache. Das heißt, das Eigentliche, was wir doch in Zukunft verkaufen, ist natürlich neben der Performance eines Fahrzeuges den Service, den wir über Software und Feature-Content bereitstellen können. Also Sie können das Auto eigentlich wie ein iPhone sehen und Sie bezahlen heute auch exorbitante Preise für ein iPhone, weil sie eigentlich damit weitestgehend wenn telefonieren und vielleicht ein paar SMS schicken und ab und zu mal ein Foto machen. Aber der Punkt ist doch, sie kaufen es, weil sie einfach eine Vielfalt von Angeboten wahrnehmen können. Ob sie das jetzt immer machen, ist dahingestellt. Und ähnlich entwickelt sich jetzt das Auto auch. Und ich glaube ganz einfach, dass das mit VW von daher auch eine gesunde Ebene ist. Und im Austausch machen wir es ja genau umgekehrt. Also wir nehmen für die Kraftfahrzeuge, Passenger Vehicle, die Plattform von VW, die Commercial Vehicle, also Transit, zieht jetzt bei VW ein und diese Plattform machen wir. Das heißt, hier werden Synergien geschaffen.
Dieser Wechsel von Transit zu VW?
Das ist Teil dieser strategischen Partnerschaft, die wir gemacht haben. Und der Pickup, also der ist bei VW der Caddy, glaube ich, und der kleine Transit, das werden die ersten sein, die wir dann auf einer einheitlichen Plattform darstellen. Und das ist ein Business, das machen wir und das ist in diesem Rahmenvertrag mit der elektrischen Plattform ist das alles vereinbart. Also von daher sehen wir das sehr entspannt eigentlich, weil wir sagen, das gibt uns sogar noch mehr Flexibilität und dadurch können wir noch schneller auf neuen Feldern wachsen.
Da können Sie am Schluss ja fusionieren, oder? Volkswagen und Ford, es gab ja schon mal deutsch-amerikanische Ehen.
Also ich glaube, wir machen immer noch die schöneren Autos.
Gut, ich hab bald Herrn Dies im Interview, ich werde ihm das mal sagen, was Herr Herrmann hier behauptet. Ich bin gespannt, was zurückkommt. Wir kommen langsam zum Schluss und ich habe noch ein, zwei zentrale Fragen. Was ist eigentlich Ihre Prognose? Ab wann gibt es keinen Verbrenner mehr? Kalifornien, haben Sie vorher gerade gelobt, hat sich ja schon mal auf 2035 festgelegt. Bayerns Ministerpräsident Söder findet das jetzt auch gut. Ja, was glauben Sie?
Also ich glaube schon, dass das ungefähr der Zeitraum ist. Also er wird zumindest weniger werden, auch in absehbarer Zeit schon. In den nächsten 3 Jahren werden sie als erstes, und das habe ich glaube ich schon, wenn ich jetzt zurückgehe, 2008 das erste Mal gesagt, der Diesel wird relativ schnell jetzt verschwinden. Der wird noch in den größeren Autos übrig bleiben. Bei den kleineren wird er spätestens mit der Abgasstufe 7 verschwinden. Und so sehen Sie eigentlich, wie der Verbrenner peu à peu stirbt. Und so, wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihren Basisverbrenner zu hybridisieren, das heißt in irgendeiner Form mit einem elektrischen System zu koppeln, sodass es äußerst effizient ist, brauchen Sie auch keine Varianten mehr. Also Sie brauchen tatsächlich nur noch einen Basismotor und der kann recht durchschnittlich sein, weil sie den ja mehr oder weniger als einen Range-Extender beinahe benutzen. Und da sind wir auch perfekt aufgestellt mit unserem Dreizylinder-EcoBoost. Von daher glaube ich, dass das relativ schnell deutlich wird, wie der Verbrenner in den Hintergrund gedrückt wird. Also 2030, 2035 ist sicherlich sehr realistisch.
Ja, wenn es dann so weit ist, müssen Sie als Fan von Classic Cars, müssen ja dann ins Museum. Lassen Sie mich mal raten, Ihr Lieblingsauto ist ein Ford Mustang GT aus dem Film Bullet mit Steve McQueen, oder?
Ja, da gibt es sogar eine kleine Kopie, die zeigt mich als Steve McQueen.
Jetzt ernsthaft?
Das gibt's ernsthaft. Ich glaube sogar, das war mal im Internet verfügbar, aber das haben wir wieder runtergeholt. Wir haben mal.
Aber ist das so Ihr Lieblingsauto? Gehabt.
Ja, das ist natürlich ein cooles Auto. Also das Auto hat schon was und ja, es ist. Ich finde, mit Steve McQueen rundet es das Ganze ab. Das ist eins. Und ich finde das Auto schon ziemlich gut.
Das wurde ja im letzten Januar für 3,7 Millionen, also das Originalauto.
Das Originalauto.
Für 3,7 Millionen versteigert in Kalifornien. Das waren aber nicht Sie, oder, der das gekauft hat?
Na, leider nicht. Aber die Rendite für den Besitzer war natürlich, ich glaube, er hat es für $3,700 vorher irgendwo gekauft mal.
Phänomenal.
Das ist natürlich
phänomenal.
Das ist phänomenal. Aber das ist halt auch ein Auto. Also ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren bin ich mit meiner Frau durch Italien mit dem Auto und in jedem kleinen Dorf, und das ist so faszinierend. Sie drücken auf den Starterknopf, dieses tiefe, schöne, volumige Motorgeräusch kommt durch. Und wer umringt das Auto? Alles ältere Männer. Dann vielleicht dazwischen auch mal ein paar jüngere Frauen. Aber ach, was sind das für Emotionen? Das Auto, das vereint, das bringt alles zusammen.
Okay, und das ich ist finde, total retro.
Das darf auch nicht so schnell verschwinden. Also das würde mir schon wehtun, weil ich habe mich letzte Woche dabei ertappt, wenn Sie dann bei so einem E-Auto die Klappe vorne und die Motorhaube öffnen, dann gucken Sie auf Plastik, da ist keine Emotion drin, da ist eine Batterie drin, wenn Sie Glück haben, sehen Sie die oder den E-Motor. Und ich finde schon, das zeigt eigentlich auch, wie sich das verschiebt, wenn Sie dann im Auto sitzen. Dann fasziniert natürlich die Elektronik, die Applikation, alles, was Sie machen können, das ist eine andere Welt. Aber ich glaube, gehört doch dann zu den älteren Herren, die es lieben, auf dieses kleine Knöpfchen zu drücken. Sie hören diese Musik, dieses wunderbare Orchester und es macht einfach
Spaß. Ich sehe schon, die Begeisterung geht mit Ihnen durch. Letzte Frage, besitzen Sie denn auch privat so Classic Cars oder sind Sie nur ein Fan?
Nee, also ich habe tatsächlich auch noch eins in der Garage stehen.
Und was steht da?
Da steht ein Objekt, ein TR6 aus der Launchphase 1969. Das ist einer der ersten aus der Bauserie gewesen. Und ich liebe dieses Auto eigentlich. Das ist nichts Besonderes. Naja, aber das ist noch ein richtiger Roadster. Also die Karosserie hat wieder. Sie merken das, ich bin so ein Karosseriemensch. Formsprache, das hat das Holzlenkrad, was schön steil ist. Und Sie sitzen hinter dieser kleinen Windschutzscheibe und gucken auf eine langgezogene Haube. Das ist ultimatives Autofahren.
Herr Herrmann, ein super Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Und bei Gelegenheit werde ich mal in Ihrer Garage vorbeischauen, um mir das mal anzugucken. Und jetzt kann ich es ja zugeben, ich stehe auch so ein bisschen auf Classic Cars, allerdings schwedische. Und ich befürchte, meinen alten Saab 900 muss ich wohl bald umweltgerecht schieben. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Chefgespräch.